Hallo, liebe Geschwister, liebe Familienmitglieder, liebe Freunde und Gäste. Herzlich willkommen zu unserem vierten Adventsgottesdienst. Heute hier in diesem passenden Ballsaal, ja, der perfekte Ort für unseren letzten Gottesdienst vor Heiligabend. Noch zwei Tage, dann ist es ja soweit. Das Weihnachtsfest steht vor der Tür. Ein weiteres Jahr ist schon fast wieder vorbei. Ein sehr turbulentes Jahr, in dem jeder Einzelne von uns sicher viel erlebt hat. Viel Gutes und auch einiges Schlechtes. Leider endet das Jahr sehr traurig aufgrund des Terroranschlags gestern in Magdeburg. Sehr grausam, was da passiert ist. Und auch für uns als Familie endet das Jahr traurig, weil vor wenigen Tagen die Großmutter von Justine gestorben ist, 96 Jahre alt. Und ich bin gestern noch in Polen gewesen und dann ins Auto eingestiegen und 5 Stunden zurückgefahren, damit ich hier heute sein darf und die Predigt zu euch halten darf. Ich freue mich, dass ich hier bin. Ja, aber es war jetzt nicht so einfach, die letzten Tage für mich. Weihnachten steht vor der Tür. Und wir Christen feiern die Geburt unseres Herrn Jesus. Aber wir feiern natürlich nicht nur die Geburt von Jesus, sondern auch sein Leben. Weil wir wissen, wie viel Gutes er mit seinem Leben in unser Leben hineingebracht hat. Und deshalb können wir nun unseren Blick voller Hoffnung auch in die Zukunft richten. Der Titel meiner Predigt ist Der Geist der zukünftigen Weihnacht. Und das Abendmahl war natürlich die perfekte Einleitung. Vielen Dank, Steve, Claudia und Eric. Weil vieles, was ihr gesagt habt, kommt auch mit meiner Predigt vor. Also der Geist hat auf jeden Fall gewirkt und wir haben es nicht vorher abgesprochen. Ja, und wie ihr seht, haben wir diesmal auch wieder eine Präsentation. Ich habe mir auch Mühe gegeben und hoffe, sie gefällt euch. Sie soll eine weihnachtliche Atmosphäre erzeugen. Ja, und auch wenn es draußen regnet, haben wir zumindest hier drin etwas Schnee. Ja, und wir gehen ja in diesem Monat durch unsere Adventsgottesdienstserie und orientieren uns dabei an der Weihnachtsgeschichte A Christmas Carol von Charles Dickens, auf Deutsch ein Weihnachtslied. Und ich habe mich gefragt, warum diese Kurzgeschichte oder Novelle diesen Titel ein Weihnachtslied trägt und habe Folgendes dazu herausgefunden. Die Geschichte vermittelt den Geist der Weihnachten in einer Weise, die mit der Wirkung eines Liedes vergleichbar ist. Sie sind 5 Kapitel unterteilt, die Dickens als Strophen bezeichnete, und dadurch wie ein Lied strukturiert. Sie erzeugt eine weihnachtliche Stimmung, da sie die Bedeutung von Freude und Hoffnung und Mitgefühl vermittelt. Und sie hat eine klare Botschaft, die den Leser emotional anspricht und auch inspiriert, wie Weihnachtslieder es tun. Und außerdem hatten Weihnachtslieder im viktorianischen England eine große Bedeutung, da sie die Werte von Gemeinschaft und Nächstenliebe und gemeinsamen Feiern vermittelten. Also genau die Werte, die auch in der Geschichte zentral sind. Und wovon die Geschichte genau handelt, fasse ich jetzt nochmal kurz zusammen. Ebenezer Scrooge, ein geiziger und gefühlskalter Geschäftsmann, der Weihnachten verabscheute und sehr lieblos mit seinen Mitmenschen umging, wurde eines Tages vom Geist seines verstorbenen Geschäftspartners Jacob Marley heimgesucht, der ihn vor einem schrecklichen Schicksal warnte, das ihn erwarten würde, wenn er sein Leben nicht ändern würde. Und daraufhin besuchten Scrooge nach und nach 3 weitere Geister. Der erste Geist war der Geist der Vergangenheit, der zweite Geist der Geist der Gegenwart und der dritte Geist der Geist der Zukunft. Und alle 3 Geister gaben Scrooge Einblicke in sein Leben, die ihm die Augen öffnen sollten. Der erste Geist zeigte Scrooge seine eigene Kindheit, die einst voller Freude und Liebe war, bevor dann im zunehmenden Alter seine Menschlichkeit aufgrund der Gier in seinem Herzen immer mehr verloren hatte. Der zweite Geist offenbarte Scrooge die Armut und die Entbehrungen anderer, wie die von Bob Cratchit, dem schlecht bezahlten Angestellten von Scrooge, dem es aufgrund seiner Armut schwer fiel, seine eigene Familie zu versorgen, und vor allem seinen kranken Sohn, Tiny Tim. Der dritte Geist zeigte Scrooge ein düsteres Bild seines eigenen Todes und die Gleichgültigkeit der Menschen gegenüber seinem Tod. Und diese 3 Offenbarungen rüttelten Scrooge total auf, weil er die Konsequenzen seines eigenen Lebensstils sah, weil er erkannte, wie sehr andere Menschen wegen ihm litten. Und er sah auch deutlich, wie einsam er selber in Wirklichkeit war. Und wie einsam er eines Tages auch sterben würde. Und das alles ging ihm total durchs Herz. Ja, er verspürte eine tiefe Reue. Und diese Reue führte dazu, dass er sein Leben radikal veränderte. Die Geschichte von Ebenezer Scrooge erzählt auf eine gewisse Weise die Geschichte von so vielen von uns. Auch wir haben irgendwann in unserem Leben diese kindliche Freude und Unschuld verloren. Auch wir sind irgendwann in unserem Leben von diesem guten Weg abgekommen. Die meisten von uns haben sich der Geldgier zugewendet, sind immer liebloser geworden, immer selbstsüchtiger und auch immer einsamer. Für mein Leben kann ich das mit Sicherheit sagen. Und es gab mehrere Schlüsselerlebnisse in meinem Leben, von denen mich eins ganz besonders geprägt hat. Und sieh mir bitte nach, wenn du diese Geschichte schon mal gehört hast. Vor genau 32 Jahren, an einem späten Winterabend, am 12. Dezember 1992, ich war damals 19 Jahre alt, stand ich mit meinem Wagen vor einer Diskothek am U-Bahnhof Heinrich-Heine-Straße, leider nicht ganz nüchtern. Und in meinem Wagen saßen nur noch 4 weitere Kumpels. Und wenige Augenblicke später verursachte ich einen schrecklichen Autounfall mit mehreren Schwerverletzten. Meine Scheiben waren beschlagen, ich fuhr auf eine Kreuzung, vor der auch noch die Ampeln ausgefallen waren, und hatte dadurch einem LKW die Vorfahrt genommen, der dann mit voller Geschwindigkeit in die Seite meines Fahrzeugs hineingekracht war, sodass die linke Fahrertür bei mir bis in die Mitte des Sitzes gedrückt wurde. Und somit war auch ich einer der Schwerverletzten, mit einer Rippenserienfraktur, also mit 4 gebrochenen Rippen, und ich konnte kaum noch atmen. Und so ähnlich wie Ebenezer Scrooge sah auch ich Bilder meines ganzen Lebens in kurzen Augenblicken vorbeirauschen, von meiner Kindheit bis zu diesem Augenblick. Und ich dachte nur, hoffentlich sterbe ich jetzt hier nicht. Ich bin Gott sehr dankbar, dass ich nicht gestorben bin. Es war aber ein Blick in mein Leben, den ich gebraucht hatte und der mich sehr nachdenklich gemacht hat. Die folgenden Jahre führten dann dazu, dass ich ein immer größeres Verlangen nach Gott hatte und mein Leben verändern wollte, weil ich Schuldgefühle hatte. Und ich bin aber auch überzeugt, dass Gott die ganze Zeit in meinem Leben gewirkt hatte und mir noch die Chance gegeben hat, ihn kennenzulernen. Als ich dann anfing, in der Bibel zu lesen, konnte ich Gott durch seinen Sohn Jesus ganz konkret kennenlernen und mit der Hilfe von Christen vor allem die Liebe und die Gnade Gottes verstehen und von meinen Sünden umkehren und dann im Sommer 99 das Geschenk der Gnade annehmen. In unserer Weihnachtsgeschichte verspürte auch Scrooge eine tiefe Reue über sein bisheriges Leben und diese Reue führte dazu, dass er sein Leben radikal verändert hat. Er wurde dann zu einem liebevollen, herzlichen und großzügigen Mann, der von da an die Cratchits auch finanziell unterstützte, sodass der kranke Tiny Tim auch medizinisch versorgt werden konnte. Und er unterstützte die Familie auch emotional, indem er ein enger Freund für sie wurde. Und auch das Weihnachtsfest feierte Scrooge von da an wieder voller Freude und Dankbarkeit. Die Geschichte von Charles Dickens ist eine zeitlose Botschaft über die Fähigkeit, sein eigenes Leben zu ändern und somit eine sehr christliche Botschaft. Deshalb nehmen wir in unserer Adventsgottesdienstserie auch Bezug auf diese Geschichte. Und wir haben an den letzten beiden Sonntagen vom Geist der vergangenen und aktuellen Weihnacht gehört. Heute geht es um den Geist der zukünftigen Weihnacht, weil Entscheidungen, die wir heute treffen oder in der Vergangenheit getroffen haben, einen großen Einfluss darauf haben, wer wir in der Zukunft sein werden. Und wir sollten uns auch ehrlich fragen, wer wir in der Zukunft sein wollen. Und ich hoffe, wir alle hier im Saal können die Frage damit beantworten, dass wir natürlich immer mehr wie Jesus sein wollen. Denn er ist das vollkommene Vorbild eines rechtschaffenen und liebevollen Menschen, weshalb auch Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt seine Geburt so feiern. Die Frage, der ich heute nachgehen möchte, ist, warum Jesus überhaupt in diese Welt gekommen ist. Und darauf gibt es sicher viele Antworten. Es gibt auch eine Handvoll Bibelstellen, in denen Jesus selber gesagt hat, warum er in die Welt gekommen ist. Und auch einige, in denen er gesagt hat, warum er nicht in die Welt gekommen ist. Und ich habe mal eine passende Bibelstelle für die Predigt herausgesucht, die uns zeigt, warum Jesus gekommen ist. Und auf die werde ich jetzt in der mir verbleibenden Zeit ausführlich eingehen. Sie ist eine meiner Lieblingsstellen und wir finden sie im Lukas 4, 14 bis 22 und steigen mal direkt in die Situation ein und ich lese ab Vers 14. Erfüllt mit der Kraft des Geistes kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen hochgeachtet. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen, und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden: Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt. Ihr seid Zeugen. Alle waren von ihm beeindruckt und staunten über seine Worte. Sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. Und diese Stelle ist eine der Gänsehautstellen der Bibel für mich, weil ich mir die Situation so gut vorstellen kann. Lass uns mal schauen, was wir hier so alles herausziehen und mitnehmen können. Als erstes steht hier, dass Jesus erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes zurück nach Galiläa gegangen war. Der Kontext ist der, dass Jesus vorher 40 Tage lang in der Wüste gewesen war und gefastet hatte und in der Wüste auch noch vom Teufel versucht worden war, ihm aber widerstehen konnte und somit diesen geistlichen Kampf gewonnen hatte. Und das Resultat dessen war, dass Jesus gestärkt aus diesem Kampf hervorgegangen war und dann erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes wieder nach Galiläa zurückgegangen war. Und hier können wir schon mal eine Menge von ihm lernen. Wenn wir den Versuchungen widerstehen, werden auch wir gestärkt aus ihnen hervorgehen. Geistliche Kämpfe machen uns stärker. Und die geistlichen Kämpfe bieten uns auch die Gelegenheit, uns zu bewähren. Und je mehr wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen, ja, umso besser wir in der Heiligen Schrift verwurzelt sind, desto weniger werden wir den Versuchungen auch nachgeben. Und wir wissen aus den Versen davor, dass Jesus Satan mit Zitaten aus der Heiligen Schrift besiegt hat. Und du kannst dich an dieser Stelle gerne mal fragen, welche Versuchungen während der Weihnachtsfeiertage auf dich warten könnten. Die eine oder andere Versuchung wird sicher auf dich warten. Und dann heißt es hier, bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm, er lehrte in den Synagogen und wurde von allen hoch geachtet. Jesus war erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und was tat er? Er ging in die Synagogen, um zu lehren und zu predigen. Das ist, was man tut, wenn man vom Heiligen Geist erfüllt ist. Das, was im Herzen ist, kommt aus dem Mund heraus und man erzählt den Menschen von Gott. Und die Synagogen waren der Ort, wo die Menschen von den Schriften gelehrt werden wollten, aus den Schriften gelehrt werden wollten und von Gott hören wollten. Und wir sehen hier, wie Jesus vom Beginn seines Dienstes an den Fokus darauf gelegt hatte, den Menschen von Gott zu erzählen, und dafür wurde er respektiert. Und Galiläa war eine große Region im Norden Israels mit ungefähr 3 Millionen Einwohnern in 204 Dörfern und einigen großen Städten wie Kafarnau oder Sepphoris. Und überall in Galiläa fing man an, über Jesus zu reden. Als nächstes steht da, so kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Jesus ging dann in sein Heimatdorf Nazareth, ein Dorf, in dem fast 500 Menschen lebten. Und das finde ich sehr besonders. Er ging in sein Heimatdorf, um zu predigen, was immer die größte Herausforderung für einen Prediger ist. Es ist einfacher, in der Fremde zu predigen, wo keiner einen kennt. Aber im eigenen Heimatdorf? Wie heißt es so schön? In Markus 6, Vers 4, ein Prophet gilt nirgendwo weniger wie in seiner Heimatstadt, bei seinen Verwandten und in seiner eigenen Familie. Und da dies zu Beginn seines Wirkens geschah, war es noch nicht lange her, dass Jesus in Nazareth gelebt und gearbeitet hatte. Und die Menschen in diesem Dorf kannten Jesus natürlich noch. Wahrscheinlich hat er für viele von ihnen schon gearbeitet gehabt. Aber Jesus war gut auf die Situation vorbereitet gewesen. Er war ausgebildet in den Heiligen Schriften, er war erfüllt mit dem Heiligen Geist und er hatte den Versuchungen vorher widerstanden. Und dann steht hier, dass Jesus am Sabbat in die Synagoge ging, wie er es gewohnt war. Jesus war es gewohnt, am Sabbat Gottesdienst zu feiern. Er war es gewohnt, in der Synagoge zusammen mit dem Volk Gottes zu beten und aus dem Wort Gottes zu hören. Und wenn es jemand nicht nötig hat, in die Synagoge zu gehen, dann war es Jesus. Und doch war es für ihn selbstverständlich, am Sabbat Gottesdienst zu feiern. Und wenn es für Jesus selbstverständlich war, soll es auch für uns selbstverständlich sein, am Wochenende Gottesdienst zu feiern. Und nicht nur einmal im Jahr an Weihnachten. Es sollte eine Priorität in unserem Leben sein, genauso wie es auch für Jesus eine Priorität war. Und jetzt kommt eine spannende Szene. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen, und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Jesus stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Der übliche Ablauf eines Gottesdienstes in den Synagogen begann mit einem Eröffnungsgebet. Dann folgte eine Lesung aus der Tora und den Propheten. Anschließend wurde die gelesene Schriftstelle ausgelegt und ein Bezug hergestellt. Und am Ende schloss der Gottesdienst mit einer Segnung, mit einem Segensspruch. Und wer aus der Schrift vorlesen wollte, stand einfach auf. Und in der Situation stand Jesus auf und ihm wurde die Buchrolle des Propheten Jesaja gegeben. So als er dann anfing, die folgenden Worte vorzulesen. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Diese Prophezeiung steht in Jesaja Kapitel 61 ab Vers 1. Damals gab es keine Einteilung in Kapitel oder Verse. Es gab nur die jeweiligen Buchrollen. Und Jesaja war eine sehr lange Buchrolle, ja, in der der Text in schmalen Spalten angeordnet war. Und Jesus las auf Anhieb diese Prophezeiung vor, wodurch er die Aufmerksamkeit aller Anwesenden hatte. Und derjenige, der hier im Text sprach, war jemand, über dem der Geist Gottes ruhte. Und derjenige sprach, redet dann in der Ich-Form davon, dass er vom Herrn gesalbt wurde. Im Alten Testament wurde Gott oft Herr genannt, auf Hebräisch Adonai, weil die Juden aus Ehrfurcht vor Gott den Namen Yahweh nicht aussprechen wollten und stattdessen oft den Ehrentitel Adonai verwendeten. Wir wissen, dass zur Zeit des Alten Testaments Könige, Priester und Propheten gesalbt wurden. Das war ein symbolischer Akt, mit dem sie für besondere Aufgaben geweiht wurden und auch eine göttliche Autorität empfingen. Und hier ist davon die Rede, dass Gott selber denjenigen gesalbt hatte. Wie geht's dann weiter? Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen. Der Auftrag, den der Gesalbte empfangen hatte, von Gott empfangen hatte, war, den Armen eine gute Botschaft zu bringen. Hier ist von einem Auftrag die Rede und es ist offensichtlich, dass Gott arme Menschen ganz besonders am Herzen liegen. Und es gibt verschiedene Arten der Armut. Es gibt materielle Armut, wenn einem materielle Güter wie Wohnraum, Kleidung oder Haushaltsgeräte fehlen. Es gibt soziale Armut, wenn man keine sozialen Beziehungen hat und dadurch vereinsamt. Es gibt Bildungsarmut, wenn einem durch mangelnden Zugang zu Bildung und Wissen die Chance auf ein besseres Leben verwehrt wird. Es gibt emotionale Armut, ein Mangel an Lebensfreude und Zufriedenheit. Und es gibt auch die geistliche Armut, ja, die Leere im Herzen der Menschen, die nur Gott füllen kann. Und vielleicht denkst du gerade an die Worte von Jesus in der Bergpredigt, in denen er sagte, selig sind die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. In der Prophezeiung sind wahrscheinlich verschiedene Gruppen armer Menschen gemeint, aber ganz sicher vor allem auch die geistlichen Armen, die sich nach Gott sehnen. Und für sie gibt es eine gute Nachricht. Und die lesen wir in den folgenden Worten ab Vers 18. Den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen. Die Botschaft ist Freiheit für alle Gefangenen. Und auch hier ist die Frage, von welcher Art der Gefangenschaft die Rede ist. Ist hier etwa von Strafgefangenen die Rede? Ist hier von Menschen die Rede, die eine Straftat begangen haben und in Gefängnissen sitzen und befreit werden sollen? Ich arbeite im Gefängnis und denke nicht, dass davon die Rede ist. Hier ist von einer geistlichen Gefangenschaft die Rede, in die jeder gerät, sobald er anfängt zu sündigen. So wie ich in meiner Jugend irgendwann angefangen habe zu sündigen und schlimme Dinge getan und erlebt habe, so fängt jeder irgendwann an zu sündigen. Sünden sind zerstörerisch. Sie machen so viel kaputt. Sie verhärten das Herz. Sie sind ein Fluch. Man sündigt gegen Gott. Man sündigt gegen seine Mitmenschen. Und man sündigt am Ende gegen sich selbst. Und das hatte ich im zunehmenden Alter auch immer mehr verstanden und wollte deshalb aufhören zu sündigen. Aber es fiel mir so schwer, weil ich ein Sklave der Sünde geworden war. Denn jeder, der sündigt, wird zum Sklaven der Sünde, wie Jesus in Johannes 8,34 gesagt hat. Und außerdem ist es nicht nur so, dass man gegen andere sündigt, sondern andere sündigen auch gegen einen selber. Man wird von anderen verletzt, wie wir gehört haben. Ich möchte nicht wissen, wie oft allein du in der vergangenen Woche von jemandem verletzt wurdest. Es gibt ja das englische Sprichwort, hurt people hurt people. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Und das passiert sogar auch hier in der Gemeinde. Weil wir alle immer noch Sünder sind. Aber ein wesentlicher Teil der guten Botschaft ist, dass die Gefangenen nun frei sein sollen, dass sie nicht mehr sündigen müssen, dass sie frei sein sollen von Bitterkeit, frei von Ängsten, frei von Rachegelüsten, frei von Hass. Was für eine Perspektive. Und dann heißt es hier, und dass die Blinden wieder sehen werden. Jetzt ist hier von Blinden die Rede und auch für sie gibt es eine gute Nachricht. Sie sollen wieder sehen. Und auch hier stellt sich die Frage, welche Art der Blindheit hier gemeint ist. Ist hier die Rede von Menschen, die ihr Augenlicht verloren haben oder blind geboren wurden? Ich denke, dass auch hier zuallermeist von geistlich blinden Menschen die Rede ist. Genauso wie im Vers davor von geistlich armen Menschen die Rede war, die Gott noch nicht kennen und die geistliche Realität noch nicht vor Augen haben. Ich weiß noch, wie ich irgendwann realisiert hatte, dass es eine geistliche Realität geben muss. Dass es Gott geben muss. Dass es gute, aber auch böse Engel geben muss. Licht und Finsternis. Einen geistlichen Kampf. Dass hinter all dem Bösen dieser Welt Satan steckt, der die Menschen in Versuchung bringt und sie in Gefangenschaft führt und sie gegeneinander aufhetzt. Und wenn du nicht an diese geistliche Realität glaubst, kannst du sie auch nicht erkennen und bist geistig gesehen noch blind. Und dann steht hier, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Geistig gesehen ist man, wie gesagt, nicht immer schuld an allem. Man kann auch in Situationen geraten, in denen man von anderen Menschen unterdrückt wird. Das gab es damals zur Zeit Jesu, als die Juden unter der Besatzung der Römer lebten. Und das gibt es auch heute noch überall auf der Welt. Welche Arten der Unterdrückung kann es geben? Hier sind einige Beispiele. Es gibt politische Unterdrückung. Verfolgung von Oppositionellen, die gab es damals und die gibt es heute. Es gibt soziale und kulturelle Unterdrückung, zum Beispiel Unterdrückung von Frauen, damals wie heute. Es gibt wirtschaftliche Unterdrückung, zum Beispiel die Ausbeutung von Arbeitskräften oder auch Kinderarbeit, damals wie heute. Es gibt ethnische und religiöse Unterdrückung, Verfolgung von Minderheiten, damals wie heute. Und es gibt Bildungs- und Informationskontrolle, ja, die Zensur von Informationen, die kontrolliert werden, in den Medien, im Internet, viel stärker heute natürlich, weil wir in einem digitalen Zeitalter leben. Und für all die Unterdrückten dieser Welt ist die gute Nachricht, damals wie heute, dass die Zeit der Gnade gekommen ist. Die Menschen sollen nicht mehr in den Klauen der Sünde gefangen sein. Sie sollen auch nicht mehr unter der Kontrolle von fremden und feindseligen Mächten leben, sondern frei im Reich Gottes. Und darüber werdet ihr noch mehr auch am nächsten Sonntag hören. Und dann ist hier vom Jahr der Gnade des Herrn die Rede. In der Originalprophezeiung Jesaja 61 steht direkt nach diesem Satz noch, und einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen. Und diesen Satz hat Jesus interessanterweise weggelassen. Was denkst du, warum? Ich denke, die Antwort ist, weil die Rache des Herrn in der Zukunft liegt, nun aber das Jahr der Gnade des Herrn ausgerufen werden sollte. Die gute Nachricht ist Gnade, Heilung, Befreiung und Erlösung für alle, die belastet oder in der Gefangenschaft sind, geistlich, physisch oder emotional. Die Frage, die sicher in der Situation die Anwesenden interessiert hatte, war, von wem der Prophet da eigentlich redete. Die Antwort finden wir dann im nächsten Vers. Da steht, Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden, heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt. Ihr seid Zeugen. Jesus sagte hier, dass sich das Schriftwort durch ihn erfüllt hat. In dieser Prophezeiung hatte Jesus durch seinen Geist sich selber angekündigt gehabt. Er ist der Messias, der das alles erfüllen sollte und auch erfüllt hat. Er hat über 300 Prophezeiungen Wirklichkeit werden lassen. Wie diese besondere hier, Jesaja, die 750 Jahre alt war. Jesus hat uns Menschen das Evangelium gebracht, die gute Nachricht. Und die Menschen damals sahen den Beginn der Erfüllung und wurden zu Zeugen. Und von da an begann Jesus die Dinge zu tun, die prophezeit waren. Und er tut sie auch heute noch. Übrigens hat Jesus nicht nur geistlich gewirkt. Wir wissen, dass er auch tatsächlich physisch Blinde geheilt hat und hungrige Menschen gespeist hat. Und sogar auch Petrus, Paulus und Silas aus Gefängnissen befreit hat. Somit hat Jesus die Prophezeiung auch wortwörtlich erfüllt. Und das war auch ein Zeichen für seine Göttlichkeit. Er hat vereinzelt auch die tagtäglichen physischen Bedürfnisse der Menschen gestillt. Und das tut er auch heute noch. Es ist ein Ausdruck seiner Liebe. Und auch wir sind Zeugen, ja, von dem, was Jesus auch in unserem Leben bewirkt hat. Wir Christen haben selber erlebt, wie er uns in unzähligen alltäglichen Situationen geholfen hat. Vor allem aber, wie er uns geistig geholfen hat durch seine Gnade. Das Jahr der Gnade des Herrn war kein einmaliges Event vor 2000 Jahren. Es gilt auch heute noch für uns. Jesus ist immer noch derjenige, der heilt, befreit und rettet. Und dies ist eine Einladung für alle, die in verschiedenen Bereichen ihres Lebens eine Befreiung brauchen. Sei es in ihrer Beziehung mit Gott oder im Umgang mit Verletzungen oder mit Herausforderungen des Lebens. Jesus hat die Macht, jeden Menschen zu befreien. Und jeder von uns hat seine eigene Geschichte zu erzählen, in der er von Jesus befreit wurde. Jesus wird auch das gute Werk, das er mit uns begonnen hat, zu Ende führen. So steht es in Philipper 1, Vers 6. Am Ende der Geschichte sehen wir, wie alle in der Synagoge beeindruckt waren und staunten. Es heißt hier, alle waren von ihm beeindruckt und staunten über seine Worte. Sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. Alles, was Jesus gelehrt hat, ist total beeindruckend und versetzt noch heute Menschen in Erstaunen. Und wenn man sich wirklich ernsthaft mit Jesus auseinandersetzt, dann kann man erkennen, dass das, was er gesagt hat, wirklich von Gott kommt und ein Geschenk Gottes für uns Menschen ist. Und damit sind wir beim Weihnachtsfest angekommen und auch beim Geist der zukünftigen Weihnacht. Wie ich gerade ausgeführt habe, hat Gott uns durch Jesus reichlich beschenkt. Er vergibt uns unsere Schuld, er heilt uns von unserer geistlichen Krankheit und er zeigt uns die Wahrheit. Und wir alle wissen, die Wahrheit macht uns frei, wenn wir an seinen Worten festhalten. Es gibt aber noch ein Geschenk, das Jesus seit 2000 Jahren all seinen Nachfolgern schenkt. Und welches Geschenk das ist, hatte Jesus seinen Jüngern angekündigt, kurz bevor er in den Himmel aufgefahren war. Und ich glaube, ihr wisst auch schon, worauf ich hinaus will. Ja, wir finden diese Ankündigung in Johannes 14, 15 bis 17. Da steht, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Das Versprechen, das Jesus damals seinen Jüngern gegeben hat und auch eingehalten hat, gilt genauso auch für uns heute. Wenn wir Jesus lieben und seine Liebe erwidern, wenn wir uns zu ihm bekehren, dann schenkt uns Gott einen Helfer. Und dieser Helfer ist der Heilige Geist. Und dieser Geist wird uns die Wahrheit über unser eigenes Leben auch zeigen. So ähnlich wie auch in der Geschichte mit Ebenezer Scrooge, als er die Wahrheit über sein Leben gesehen hatte. Und er wird uns unser Leben lang begleiten und beistehen. Und mit diesem Heiligen Geist wollen wir auch in das kommende Jahr gehen. Wir wollen uns weiterhin von ihm leiten, befreien und heilen lassen, weil Jesus durch seinen Geist auch weiterhin bei uns sein wird. Und sein Geist wird weiterhin wirken, auch im Leben der Menschen um uns herum, damit auch sie diesen Segen empfangen können, den wir empfangen haben. Und dazu können wir auch beitragen, wenn wir auf den Geist hören und den Menschen von Gott erzählen, so wie es Jesus getan hat. Also wie ihr seht, haben wir allen Grund, die Geburt unseres Herrn Jesus zu feiern und mit Zuversicht in die Zukunft zu schauen, weil wir nun den Geist der zukünftigen Weihnacht haben. Schließen möchte ich mit einem kurzen Gebet, das ich im Psalm 143 gefunden habe. Und dieses Gebet zeigt uns die Herzenshaltung, die auch wir haben können, wenn wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen wollen. Ich lese im Psalm 143 ab Vers 10. Lehre mich so zu handeln, wie du es willst, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich wieder über ebenes Land. Mach deinem Namen Ehre, Herr, und rette mein Leben. Erweise deine Treue und hilf mir aus aller Bedrängnis, weil du gnädig bist. Und genau so kannst auch du beten, gerade mit Blick auf das neue Jahr, weil auch für dich das neue Jahr ein Jahr der Gnade des Herrn sein wird. Amen. Das war meine Predigt zum Geist der zukünftigen Weihnacht. Am nächsten Sonntag wird es eine Predigt über den Geist der ewigen Weihnacht geben. In diesem Sinne wünsche ich euch allen ein wunderbares, besinnliches Weihnachtsfest. Genießt den Geist der Weihnacht, feiert schön, frohe Weihnachten euch allen. Amen.